sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir an diesem Frühlingsmorgen?
Mir geht's sehr gut. Ich finde, dass wir neulich, als wir dein Buch in Hamburg vorgestellt haben, Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand ohne Titel, ich fand, das war eine sehr schöne Veranstaltung. Davon zehre ich immer noch.
Und ich erst. Es war super.
Ich freue mich über die Abfolge der Jahreszeiten. Ich bin, mehr brauche ich nicht.
Ja, so geht's mir auch. Ich muss auch sagen, mit einer der schönsten Dinge, also es war alles fantastisch an diesem Abend da in Hamburg im Übel und Gefährlich mit dir auf der Bühne. Aber mit einer der schönsten Dinge war, dass wir vorher im Backstage-Bereich gemeinsam noch eine Dose Dr. Pepper getrunken haben.
Richtig.
Und es war meine erste Dose Dr. Pepper und es war wirklich, also es hat ein kleines bisschen mein Leben verändert, muss ich sagen. Ich fand es super.
Hast du seitdem noch eine getrunken?
Nee, ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Getränk für Special Occasions irgendwie. Und ich glaube, es ist was, wonach man plötzlich so einen krassen Jeeper bekommt und es dann sehr, sehr kalt haben muss und während man es trinkt, sich fragt, ob man eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. So ein bisschen.
Also es hätte dem oder der Dr. Pepper gut getan, wenn sie oder er kälter gewesen wäre. Aber das war auch so, okay, so konnte sich, das war für dich vielleicht auch interessant, weil sich natürlich auf so einer leicht unter Raumtemperatur kann sich natürlich der Geschmack viel besser entfalten.
Ja, auch wieder wahr.
Ist immer die Frage, ob das überhaupt gewünscht ist. Ich hatte es mir, du hast mir mal mit Margarete vom sogenannten Polenmarkt im deutsch-polnischen Grenzgebiet, hattest du mir mal so ein 12-Pack mitgebracht, was ich in zu kurzer Zeit in mich reingeschüttet habe. Und ich habe mir das danach hatte ich mir das so ein bisschen übertrunken. Also für mich war das eine Wiederbegegnung, ein sich neu verlieben vielleicht. Und das war schön, weil eine Woche später war ich bei unserem Freund Markus in der Buchhandlung Krimiwelt in Hamburg, wo er donnerstags arbeitet. Und er hatte eine Dr. Pepper Vanilla Cream, Strawberry Cream bereitgestellt. Und die hatte auch Raumtemperatur. Dadurch konnte man auch diese sehr spezifische Erdbeernote noch besser schmecken. Mein absoluter Favorite und das bin ganz sicher, dass auch die Hauptstadt-Supermärkte, wenn auch vielleicht nicht euer Rewe, das bereithalten, ist Vanilla Float zu erkennen an der charakteristischen beigefarbenen Dose.
Ich glaube, dass mein jüngster Sohn die gerne trinkt auch, die Vanilla Float Dr. Pepper. Und das, wenn man die irgendwo findet,
nichts
muss
überrascht
man ihm eine
mich
mitbringen.
Weniger. Nichts überrascht mich weniger.
Aber ist es denn so, sorry, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen einfach so in die Spaßgetränk-Story einsteigen, aber zum Beispiel, ich finde ja bei.
Ein Podcast-Staple, oder? Nur wenn wir es bisher nicht gemacht haben.
Ja, stimmt. Aber bei Cola gibt es ja auch, es gibt ja Vanille Coke und Cherry Coke und so weiter. Und ich finde ja, das schmeckt halt alles immer wie Coke. Also ich finde, die Unterschiede sind wirklich absolut mega marginal. Ich schmecke da weder Cherry noch Vanilla. Ist es bei Dr. Pepper schon so, dass man das Gefühl hat, es ist sozusagen die Grundnote ist Dr. Pepper, aber es gibt einen eindeutig, also der Akkord, der Geschmacksakkord ist wirklich eindeutig voneinander zu unterscheiden.
Ja, also und insbesondere bei Vanilla Float ist es wirklich absolut verblüffend und bin jemand, wenig überraschend, der immer auf der Suche nach einem aufregenden Vanille-Geschmackserlebnis ist. Also alles, wo drauf steht Vanille, wird von mir gekauft und probiert. Ich bin wirklich Vanille-Extremist.
Du bist Mr. Vanilla.
Es ist wirklich absolut. Und nirgendwo wird Vanille-Hunger so befriedigt wie von Dr. Pepper Vanilla Float.
Das ist im Grunde wenn man sich so eine doppelte Portion Vanille-Backaroma von Dr. Oetker direkt in die Venen ballert.
Gute Idee, habe ich noch nie gemacht, aber ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal ein vergleichbares Erlebnis hatte, als entweder Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre die Firma Schwartau Konfitüren zum ersten Mal ausgeschert ist aus ihrer ganz normalen Produktpalette und die Kombination Erdbeer-Vanille-Konfitüre auf den Markt gebracht hat. Und ich weiß noch, wie ich das aufgedreht habe und mir aufs Brot gestrichen habe und wirklich dachte, oh mein Gott. Und so ähnlich ist das.
Meine Freundin Simone und ich haben ja, als wir Teenies waren und so versucht haben, den entsprechenden Boys irgendwie zu gefallen, was uns irgendwie nicht so richtig gelungen ist, haben wir beide immer extrem gerochen wie so Vanillepuddings, weil es gab in meiner damaligen Heimatstadt Wiesbaden irgendwann einen Body Shop, also die Marke Body Shop. Wir droppen ganz schön viele Firmenmarken heute, aber was soll's. Und da gab es ein Vanilleparfum, das wirklich halt wirklich geil nach nichts anderem gerochen hat als nach Vanille. Und wir haben halt auch nach nichts anderem gerochen als Vanilla Kiss und Vanilleparfum vom Body Shop.
Ich finde es absolut verblüffend, dass Vanilla so dieser Standardbegriff für alle Sachen, die Standard sind, also Standard Sexualität, Standard Musik, Standard Eis, Standard Geschmack. Ja,
und so ein bisschen langweilig halt auch.
Genau, ne? Also, genau, absolut. Ja. Ich finde es absolut, ich finde es merkwürdig, weil für mich Vanille der unspezifischste, merkwürdigste und irgendwie unwirklichste Geschmack / Aroma ist, die es überhaupt gibt. Also kurz, noch wirklich kurz vor Waldmeister.
Mm. Oh ja, aber ich finde schon in harter Konkurrenz mit Waldmeister. Ah. Denkst du auch manchmal darüber nach, wie das gewesen sein muss, damals, als so die Abenteurer aufgebrochen sind, um Kolonien irgendwie klar zu machen und so zum allerersten Mal halt in irgendeiner Form ein Gewürz irgendwie mit nach Hause gebracht haben und dann plötzlich wurden Dinge gepfeffert und so. Wie das gewesen sein muss halt damals, wenn man zum allerersten Mal einfach so einen starken, unbekannten Geschmack im Mund hatte und dachte, wow, Vanille ist ja der Wahnsinn.
Absolut, ja, klar. Ich wohne in Hamburg, hier wird man ja in jeder Straßenecke damit konfrontiert, sozusagen, dass der gesamte Wohlstand und jede Berechtigung, die diese Stadt hat, sich als die schönste der Welt zu bezeichnen, genau darauf beruht. Und ich habe das neulich mich mit meinen Kindern darüber unterhalten. Ja, genau. Es gab vor dem Kolonialismus gab es keinen Geschmack außer Waldmeister.
Mm, das stimmt.
Ganz ehrlich. Wir reden aber sowieso heute über Essen, weil nämlich, und das darum verzetteln wir uns hier auch gerade, weil uns nämlich Maike, unsere Freundin Maike Rasch, darauf gebracht hat, ein Thema endlich aufzugreifen, das sich unsere Freundin Margarete schon vor langer Zeit gewünscht hat, Alina. Mm. Nämlich welches Thema?
Das Thema Essen. Ja. Also Essen in Romanen.
Wir haben dann schon mal übers Essen beim Schreiben gesprochen und welche Nahrungsmittel, was eigentlich wirklich völlig absurd und es passt so ein bisschen zu der Handwerklichkeit, aber wir haben bei deiner Buchpräsentation haben wir darüber gesprochen, weil nämlich in einer wichtigen Szene von Mein ganzes Leben, einer Szene, die du auch mir mal vorab vorgelesen hast, Hanna eine Versöhnungssuppe für Ruby kochen wollte. Und da ist mir das irgendwie nochmal so klar geworden. Deshalb und weil wir beide mal Bücher damit haben enden lassen, dass Leute Stullen essen oder einander Stullen anbieten. Mhm. Und da ist dann plötzlich, finde ich, in diesem speziellen Bereich war es plötzlich so, war ganz, ganz klar diese Überschneidung von Essen als psychologischer Platzhalter, als Ritual und als Plotfunktion. Oder?
Ja, und es ist echt ganz lustig. Ich glaube, dir ging es dann auch so. Ich habe eine ganze Weile gedacht, weiß nicht, Essen im Roman, was soll man dazu sagen? Und jetzt, je länger ich dann drüber nachgedacht habe, jetzt in Vorbereitung auf dieses Thema heute, ist mir erst so richtig bewusst geworden, was für eine absolut zentrale Bedeutung Szenen, in denen Menschen Essen zubereiten, Essen miteinander essen oder alleine essen oder auf Essen gucken oder wie auch immer oder Essen präsentiert wird, wie absolut zentral diese Funktion ist. Und es war mir vorher gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
Nimm uns doch mal ein bisschen an die Hand und nimm uns mal mit auf eine kulinarische Reise durch dein Werk.
Durch mein Werk.
Also ich hatte mir vorher tatsächlich überlegt, ob ich so eine kleine Übersicht mache, aber es wurde dann schnell ausufernd. Ich kann aber gleich so ein paar Sachen erzählen, wo ich tatsächlich im Nachhinein dann gedacht habe, ah, okay, ja. Ich muss schon sagen, dass ich sehr absichtlich mache, aber ich gebe, es ist tatsächlich auch dann so, als ich drüber nachgedacht habe, war ich überrascht, wie oft ich es mache. Aber erzähl mal jetzt abgesehen von der, ja, oder erzähl auch gern nochmal von der Versöhnungssuppe, was ja im Grunde genommen Ruby und Hannah, also diese Geschichte einer wirklich wichtigen Freundschaft, die haben wir am Ende von dem ersten Band, junge Frau, zurückgelassen sozusagen. Und dann spielten die beiden im zweiten Band, bei euch ist es immer so unheimlich still, keine Rolle als Freundinnenpaar. Und im dritten Band begegnen wir ihnen wieder, indem Hannah eine Versöhnungssuppe kochen will. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, oder?
Na, die leben halt in der WG und hatten einen Riesenstreit. Und Hannah zieht halt los auf den Gemüsemarkt zu ihrem Gemüsehändler und kauft halt Gemüse ein, um Ruby eine Suppe zu kochen, von der sie weiß, dass sie Ruby schmecken wird. Und das ist halt so ein gemeinsames Ritual, dass sie halt immer zusammen irgendwie essen, wie es ja in vielen WGs der Fall ist. Und dann kommt sie nach Hause und hat festgestellt, dass Ruby die gleiche Idee hatte und halt auch Gemüse kaufen war und halt auch so eine Suppe kochen wollte. Oh, ja, genau. Und ich glaube, dass in all meinen Büchern, im ersten vielleicht noch am wenigsten, aber so gemeinsames Essen auch so ein bisschen als Dialogersatz eine totale Rolle spielt. Also, dass man sich halt hinsetzt und zusammen isst, damit man gar nicht so viel reden muss. Im zweiten Buch ist das ja auch so. Also, wo quasi Hannas Mutter Silvia zu ihrer eigenen Mutter nach Hause fährt und zwischen den beiden ist halt ein starker Konflikt, über den aber noch nicht so richtig gesprochen werden kann. Und die einzige Möglichkeit, die diese beiden Frauen halt haben, um miteinander Zeit zu verbringen, ohne sich entweder anzuschreien oder halt auf eine aggressive Art und Weise anzuschweigen, ist halt, dass sie zusammen Fernsehen und dabei Schnittchen essen. Und also ich habe das Gefühl, dass ich ganz oft Essen benutze, auch so ein bisschen, um zu vermeiden, dass jetzt ein Dialog geschrieben werden muss, in dem Dinge so ganz explizit ausgesprochen werden sollen.
Dialogersatz und ja aber auch tatsächlich, ja, ah, das ist interessant.
Und natürlich, man produziert damit natürlich so ein ganz klassisches Geborgenheits- und Zuhausegefühl. Also so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob deine Kinder das auch machen, aber ich habe das früher gemacht. Ich mache es im Grunde auf eine Art immer noch. Und meine Kinder machen das auch wenn es mich ein bisschen wahnsinnig macht. Wenn die nach Hause kommen, ist halt das allererste, was sie machen, ist, sie gehen an den Kühlschrank, machen den Kühlschrank auf und stehen dann vorm offenen Kühlschrank und gucken da halt einfach so rein, was so da ist. Also gar nicht unbedingt, um da jetzt was rauszuholen und was zu essen, sondern eher wie so ein Ritual, irgendwie wie so ein Eincheck-Ritual, was sie, glaube ich, so zu Hause verankert. Einmal so in Mutters Kühlschrank gucken und dann hoffentlich sehen, es ist genug da. Und ich weiß, dass ich das auch und ich glaube, dass meine Mutter davon auch immer so ein bisschen genervt war, dass ich auch noch so, als ich schon längst irgendwie woanders gelebt habe und studieren war und so, wenn ich nach Hause gekommen bin, so einen inneren Drang hatte, den Kühlschrank aufzumachen und einfach nur mal so abzuchecken, was eigentlich da ist. Und ja, und ich glaube, dass es halt so eine ganz klare Funktion hat von sich zu Hause irgendwie verankern und so eine Form von Frieden herstellen. Und ich glaube, dass ich dieses Gefühl versucht habe, in meinen Büchern irgendwie zu produzieren auf unterschiedliche Art und Weise.
Ja, woran ich dann, als ich darüber nachgedacht habe, auch denken musste, was ich. Es gibt in dem Buch Die Architektin findet sich so eine Ersatzfamilie / Zweck-WG zusammen und es gibt eine Szene, die, ja, wo es auch so ein bisschen Diskussionen drum gab, weil es in so Grenzbereiche des magischen Realismus oder so lappt.
Ja, ja.
Weil es einen sozusagen genau das passiert. Und zwar Leute kommen halt in die Küche nachts, glaube ich, mehr oder weniger in Schlaflosigkeit und setzen sich dahin. Ich glaube, es wohnen 4 Leute in der WG oder 3. 3. Und gucken in den Kühlschrank und eigentlich ist nichts in dem Kühlschrank, aber sie holen dann halt alle möglichen Sachen aus dem Kühlschrank raus. Also der Kühlschrank wird es funktioniert dann auch aus der Sicht von LektorInnen, die nichts mit magischem Realismus zu tun haben wollen, weil es aus der Erinnerung erzählt wird, dass es einem dann so vorkommt, als hätte man noch alles Mögliche da aus diesem Kühlschrank rausholen können. Weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle passiert halt genau das, weil ich mich auch an dieses frustrierende Gefühl erinnere. Das ist lustig, dass du das so beschreibst. Ich erinnere mich halt auch, dass ich das gemacht habe und dass meine Kinder das auch gemacht haben. Du gehst an den Kühlschrank, du machst ihn auf und du guckst und es ist einfach nichts Attraktives drin.
Ja, klar.
Und du stehst da, machst ihn wieder zu und du stehst davor und du machst ihn nochmal auf, um reinzugucken, ob nicht vielleicht doch.
Ja, genau.
Und eigentlich geht es natürlich dann darum, ob es dir innerhalb dieser 2-3 Minuten oder Sekunden gelungen ist, deine Standards so weit herabzusenken, dass du jetzt doch in das Glas mit das angebrochene saure Gurkenglas, wo die Gurken schon so von grün zu hellgelb sich verändert haben im Laufe der letzten Monate, ob du nicht vielleicht doch eine von diesen objektiv noch nicht schlechten, aber einfach nicht mehr ansehnlichen Gurken, ob das jetzt vielleicht nicht doch ein Snack ist, wenn man nochmal hinguckt. Aber in Wahrheit ist natürlich die Hoffnung, dass der Kühlschrank sich vielleicht, dass da was Neues gespawnt hat oder so.
Ja, genau.
Und das ist natürlich in die Architektin, ja, benutzt ungern so, so Fachbegriffe, aber es ist natürlich auf eine Art eine Metapher dafür, dass genau für diese Art von, dass da ein Zuhausegefühl oder eine Geborgenheit, wie du es genannt hast, entsteht, indem dieser Kühlschrank sich halt plötzlich auf magische oder nostalgische Art und Weise mit jedem Öffnen der Tür sozusagen refreshed und
ja.
Da tatsächlich dann noch ein halbes Hähnchen drin ist und jeder da irgendwie was rausholen kann, was sie oder was ihm gefällt. Ja.
Ja. Ja. Ja, stimmt. Also nicht ganz so Magic, aber so ein bisschen ähnlich habe ich es im neuen Buch auch gemacht, indem ich halt eine der Figuren, die Haushälterin in dem Haus, in dem die wichtigen Frauenfiguren leben, die ist halt auch so ein bisschen irgendwie, die ist halt auch so ein bisschen Magic und die sorgt halt dafür, dass halt immer alle irgendwie satt werden, obwohl eigentlich nichts da ist in dieser Nachkriegszeit. Und das war natürlich auch ein bisschen eine Krücke, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, die ganze Zeit über Lebensmittelkarten und wem wie viel Fett und wie viel Zucker und so zugeteilt wird, schreiben wollte, was ich sonst nicht gut hätte verhindern lassen. Und auch, weil ich dachte, es ist irgendwie schön, wenn dieses Haus tatsächlich so ein, auch in dieser Hinsicht so eine Schutzfunktion bekommt und halt klar ist, wenn die da alle sind, dann geht's allen erstmal, dann sind sozusagen so Grundbedürfnisse erstmal gedeckt. Es ist einfach immer genug zu essen da.
Ja.
Auf magische Art und Weise.
Das ist, also, das ist interessant, weil das natürlich auch bedeutet, dass etwas entsteht. Ja, durch Essen wird so, das ersetzt Dialog, es entsteht Geborgenheit. Das sind aber natürlich auch Sachen, die jederzeit wieder entzogen werden können oder beziehungsweise die auch gar nicht so leicht herzustellen sind. Also ich musste daran denken, angefangen hat eigentlich alles damit, noch vor unserer gemeinsamen Veranstaltung in Hamburg am 19. Februar zu deinem neuen Buch, dass du mir nämlich zum Geburtstag eine Paella-Pfanne geschenkt hast, was letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch eine Anspielung auf das Buch von mir, was nächsten Monat erscheint,
ja, auf jeden Fall.
Meeresdunkel war, weil es da eine Figur gibt, die im Grunde genommen von Anfang an, also es sind so zwei Familien, die durch einen unglücklichen Zufall eine Doppelbuchung im gleichen Ferienhaus Urlaub machen müssen. Und bei der einen Familie ist so der geschiedene Schwager dabei und der ist eigentlich so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Und sein natürlicher Instinkt, aber schon auch, glaube ich, so sein Bedürfnis und sein einziges Instrument, um Teil einer Gemeinschaft zu sein, zu der er eigentlich unmittelbar nicht so richtig gehört, als der geschiedene kleine Bruder von der einen Hauptfigur, der jetzt halt so als Nachgedanke, weil er sich halt gerade getrennt hat, auch mit in den Familienurlaub kommen darf, ist halt immer ständig für alle irgendwie zu kochen. Und es hat so ein bisschen so was Übergriffiges, finde ich. Also es ist interessant, weil diese Emotionalität hat natürlich, also dieses, man kann es rein als eine Herstellung von Geborgenheit und als ein Symbol für was Schönes und für was Versorgendes sehen. Natürlich hat aber auch andere Leute immer versorgen zu wollen, hat auch was, kann auch was Übergriffiges bekommen und es hat natürlich auch eine Art von Hilflosigkeit und es zieht sich so ein bisschen als roter Faden eigentlich vom Anfang des Buches bis zum Ende durch, dass Freddy immer eine schöne Paella machen will und aber nicht die richtige Pfanne im Haus.
Die richtige Pfanne hat, eben. Und ich möchte natürlich, dass du immer die richtige Pfanne im Haus hast, Till.
Genau. Und,
für all deine Abenteuer. Ja.
Ich hab jetzt auf alle Fälle die richtige Pfanne. Ich habe auch den richtigen Reis und den richtigen Safran. Ich habe aber auch den richtigen Respekt, wenn ich das so fortführen darf. Den hat Freddy definitiv auf eine Art irgendwie nicht. Und ich habe dann aber auch, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich benutze zusätzlich zu den Sachen, die du jetzt gesagt hast, schon auch, also es ist ganz wichtig, Essen hat, wenn ich darüber schreibe, schon auch die Funktion, um Figuren zu charakterisieren, also die, was sie für eine Haltung zum Essen haben und so weiter ist und eben auch wer der Versorgende oder vielleicht übergriffig versorgen ist, ist total wichtig, aber auch wer sich gerne versorgen lässt, wer sich nicht so gerne versorgen lässt und so weiter. Also das ist einfach sehr, ich finde, es ist sehr, man kann sehr viel damit machen.
Um Figuren zu charakterisieren. Ja, auf jeden Fall. Es kann natürlich auch ein bisschen schief gehen. Da haben wir, glaube ich, in der, also überhaupt nicht in deinem Fall, aber da haben wir in der Folge, in der wir über Körper geredet haben, schon mal drüber gesprochen, dass das so ein beliebtes Mittel ist, ehrlich gesagt, vor allem von männlichen Autoren, Frauen darüber zu charakterisieren, wie und wie viel sie essen.
Ja, ja.
Also, es ist ja auch wie so eine Trope. Also, die eine dünne Frau, die einfach wahnsinnig viel essen kann und so ihre schönen großen weißen Zähne in ein Steak rammt und so, das ist irgendwie super sexy. Also, das steht irgendwie für Sinnlichkeit und für ja, so für Lebensfreude und so weiter. Aber nur, wenn sie dünn ist. Und eine dicke Frau, die halt viel isst, macht es halt vor allem, weil sie so viel Kummer hat. Und halt auch Kummer darüber, dass sie so dick ist. Und weil sie so viel Kummer hat darüber, dass sie dick ist, wird sie halt immer dicker und muss immer mehr essen und so. Und da wird das Essen dann halt oft benutzt, ja, um so eine Haltlosigkeit, aber eben nicht auf so eine sexy Art, sondern eher auf so eine, eigentlich ein bisschen eklige Art zu beschreiben. Also Essensgewohnheiten, um Figuren zu charakterisieren, kann auch schiefgehen. In deinem Fall natürlich nicht. Aber klar, es ist ein total gutes Instrument.
Ja, ich glaube, ich meine auch tatsächlich, in dem Fall habe ich gar nicht Essgewohnheiten gemeint, sondern eher, ja, eigentlich Versorgungsgewohnheiten sozusagen. Und für mich ist damit, also ich merke ganz klar, dass ich, also das Essen für in meinen, wenn ich schreibe, eigentlich die Funktion hat, die, glaube ich, in vielen Romanen von anderen Leuten Sexualität hat.
Mm. Ja.
Also,
stimmt, interessant.
Weil dieses Versorgende und sich das nehmen, was man braucht, oder anderen das geben, was sie brauchen, Lust, aber auch eben so Gefühle von Geborgenheit. Tatsächlich auch Gefühle von oder ja, Machtverhältnisse von wer versorgt wen und so weiter. Das sind eigentlich alles ja auch Mechanismen, psychologische Mechanismen und körperliche Mechanismen von Sexualität und eigentlich auch die Funktion von Sexszenen in Büchern. Ich schreibe halt aus unterschiedlichen Gründen nicht so gerne Sexszenen und ich finde es auch schwieriger zu schreiben und ich finde Sexszenen auch, ich liebe auch, wie ich das Wort Sexszene ausspreche, ich finde, dass auf eine Art dann halt Sexszenen auch immer eindimensionaler sind, weil sie halt oft, wenn man nicht wirklich crazy geht und auch dann schnell so ein bisschen übertrieben wird, sie spielen halt an einer relativ überschaubaren Art von Orten, während Essensversorgungsszenen und so weiter an ganz unterschiedlichen Orten spielen können.
Ja, also da fällt mir spontan tatsächlich ein, die aus Treue Seelen, Barbara, also die irgendwie unglückliche Frau von der Hauptfigur Achim, die halt immer nur diese Fertignudeln in dieser speziellen Fertigsoße macht, weil Tschernobyl ist und sie das Gefühl hat, da ist sozusagen, das ist die sicherste Art von Essen. Und das ja wahrscheinlich auch ein bisschen quasi eine Chiffre ist für die Abwesenheit von irgendwie glückender Sexualität zwischen diesem Ehepaar, dessen Ehe gerade scheitert, oder? Diese
ah, okay, also so habe ich das, ja, interessant, so habe ich es überhaupt nicht gesehen, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Chiffre für, ja, ich würde eher sagen, ich habe mir damit eine Sexszene gespart, in der die Entfremdung zwischen ihnen anhand einer missglückenden sexuellen Begegnung oder so. Weil das hätte, irgendwie hatte ich keine Lust darauf, das zu schreiben und habe auch nicht das Gefühl, dass ich das besonders gut kann. Es gibt, glaube ich, auch eine Sexszene, die irgendwie ganz gut geworden ist, finde ich. Aber du hast recht, also das ist auf alle Fälle für mich dann etwas, was ich stattdessen schreibe. Und gleichzeitig gibt es, oder später im Buch gibt es dann ja aber auch die Szene, wo sie dann anfängt, so lauter, sie ist ja völlig zu Recht davon besessen, dass sehr viele gerade so Pflanzen am Wegesrand und so weiter durch den radioaktiven Regen verseucht sind, was einfach de facto 1986 im April, Mai, Juni in West-Berlin so war. Und sie fängt ja dann an, die extra zu sammeln, um, als sie irgendwie so, als sie so Aggression gegen Achim hat, um ihm daraus dann eine Soße oder Suppe, das weiß ich nicht mehr genau, zu kochen. Ja. Und das ist dann, ja, vielleicht ist das tatsächlich auch dann sozusagen der, also es ist definitiv der Ausdruck einer, also von einer abwesenden Körperlichkeit, die sich schon so ein bisschen in der Tütensuppe, in der sicheren, vor Tschernobyl hergestellten Tütensuppe ausdrückt, hin zu einer sehr aggressiven und auch verletzenden Körperlichkeit, die sich dann eben dadurch ausdrückt, dass sie ihm aus verseuchtem Sauerampfer und so weiter eine Suppe kocht. Ein
schönes Pesto macht, ja.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er sich das relativ gleichgültig reinzimmert und das irgendwie eher, also ja.
Gut, das ist, charakterisiert ihn ja aber halt auch. Also,
genau, ja, ja, das stimmt. Und ich kann halt, für mich kommt es halt dann zu dem, ja, wie soll ich sagen, die beiden Welten treffen dann halt aufeinander und ich habe sie, glaube ich, ich bin mir darüber dann auch irgendwann wirklich tatsächlich klar geworden. Und es trifft natürlich da aufeinander, wo in Die Architektin eine Figur, die ungefähr 300 Seiten lang sich damit beschäftigen musste, ob für das große Investorentreffen gegen Ende des Buches genug kalte Platte und vor allem auch ob Fischsülze oder nicht Fischsülze und so weiter organisiert werden muss, dass diese Person dann am Ende mit dieser Fischsülze Sex hat. Da treffen dann diese beiden Welten, aufeinander.
Ja, und zwar auf das Herrlichste, muss ich sagen. Eine der schönsten Sexszenen, die du je geschrieben hast, ehrlich gesagt. Vielleicht die beste. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch immer ein super Zeitmarker.
Ja. Das ist nochmal, ja.
Um halt eine bestimmte Zeit irgendwie zu markieren. Ich meine, Fischsülze, da ist man, weiß man halt sofort ungefähr, wo man ist. Und genauso beim Zwiebeldip weiß man irgendwie auch direkt, wo man ist,
ja,
da in Treue Seelen und so weiter.
Wir haben ja auch bei dem, also das war tatsächlich auch eine der, am Anfang habe ich tatsächlich vor 10, 15 Jahren habe ich auch hin und wieder so Moodboards gemacht. Das mache ich inzwischen nicht mehr, aber ich habe mir beim Schreiben von Die Architektin, damals gab es Twitter noch und da gab es zwei oder drei Accounts, die immer diese 70er-Jahre-Rezepte gepostet haben. Und es gibt ja auch so ein Abendessen, wo zwei befreundete Paare eigentlich über Korruption und Verstrickung in Schuld und so weiter reden müssen, aber stattdessen essen sie halt irgendwie nur so Forellen im Kräutermantel aus dem Römertopf oder irgendwie sowas. Du hast total recht, das ist ein ganz wichtiger Zeitenmarker.
Und Statusmarker natürlich auch.
Ja, genau.
Ja.
Die bei dir in Mein ganzes Leben, die Schinkenröllchen und die kostbaren Antipasti, die da in Kost, also die, es ist so lustig, weil die Art, wie dann in der Familie von Hannas Vater diese italienischen Antipasti aufgefahren werden. Das fand ich super, super spezifisch, aber auch schon, ja, Statusmarke, aber auch auf so eine psychologische Art und Weise, weil so italienische Antipasti die man dann halt irgendwie so an der Feinkosttheke oder so, wahrscheinlich sind die nicht selber gemacht gewesen.
Nee, nee, sondern das, die wurden angeliefert und stehen dann richtig. Da halt schon noch so noch mit der Glasichtfolie schon auf dem Tisch.
Das hat was Hochwertiges, aber zugleich wahnsinnig Liebloses.
Hm. Ja, klar, ja. Naja, und es ist so ein bisschen, deswegen passt es so gut zu dieser Familie. Es sieht halt irre gut aus erstmal.
Ja, ja.
Aber es ist halt eigentlich nicht wirklich ein Essen, sondern es ist halt ein Snack.
Ja.
Und und es sieht halt ein bisschen besser aus, als es dann am Ende irgendwie tatsächlich ist, so wie es ja bei der Familie am Ende eben auch ist. Also insofern passt es irgendwie gut. Habe ich noch nicht mal so bewusst gemacht, aber ich dachte halt, okay, was passt zu denen, wenn jetzt hier Cremant getrunken wird, halt so eine schöne, sich vorher bei Butter Lindner oder im italienischen Feinkostladen oder so zusammengestellte kalte Platte mit Käsewürfeln und gefüllten Tomaten und großen Kapern und ein bisschen Vitello.
Da dein Buch, ich würde sagen so 2022 wahrscheinlich spielt, oder?
23
könnten die Platten natürlich auch, so wie ich den Vater von Hannah einschätze und seine Frau vor allem, könnten sie natürlich auch noch, das ist jetzt wirklich Deep Dive West-Berlin, könnten sie natürlich auch wirklich noch von Rogacki oder
ja, aber
von,
gerade eben noch so. Rogacki ist ja eben zu, noch so, ne? Du weißt, es ist vorbei mit Rogacki.
Ich bin über alles, was Rogacki oder wie mein Vater zu sagen pflegte, Rogatski, über alles, was damit zu tun hat, bin ich bestens informiert. Ja.
Es wurde das Interieur versteigert und ich hatte kurz überlegt, ob ich dir zum Geburtstag noch irgendwas ersteigere von Rogacki, aber habe ich dann nicht gemacht.
Eine Wursttheke.
Statt Postamt, weißt du, dass du endlich Wursttheke spielen kannst. Darf es noch was sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Ach, sehr guter Romantitel.
Sehr guter Romantitel, ja. Ich muss trotzdem nochmal auf dieses Thema, bevor ich über das Thema Essen und Verletzlichkeit spreche, weil das ist irgendwo, es passt eigentlich zusammen, weil das ist da ja tatsächlich auch so, man merkt dann einfach, auch wenn das nicht deine Absicht war, vermutlich, wie sehr Hannah nicht versorgt wird und wie wenig fürsorglich das, also auf der Dialogebene werden sozusagen nur positive Angebote gemacht und schön, dass man sich mal kennenlernt und so weiter. Aber auf der Essensebene findet einfach keine Versorgung statt und dann kotzt Hannah das ja auch noch aus. War dir das von Anfang an klar, dass es damit endet, oder ist das eigentlich was in der Szene entstanden ist?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen in der Szene entstanden, einfach um.
Das glaube ich nämlich auch, dass es in der Szene entstanden ist, weil du dich für diese in Klarsichtfolie bedeckten Rogacki-Antipasti entschieden hast und dann irgendwie dir im Schreiben klar geworden ist, die kann man, wenn man die mit Cremant versucht hat zu spülen, die kann man dann nur noch abbrechen am Ende, oder?
Ja, kann gut sein, dass es so war. Ja, und ich wollte natürlich sozusagen so einen dramatischen Schlusspunkt. Es wird ganz schön viel gekotzt in meinen Büchern, wenn ich so überlege. Eine junge Frau wird auch an einer sehr entscheidenden Szene ganz am Anfang.
Oh, erzähl mal nochmal.
Na, die Senta ist halt schwanger, noch ganz frisch schwanger, und muss da im Strandkorb sitzen und ihr Typ irgendwie tollt da am Strand rum mit seinem alten irgendwie Kriegskameraden und sie muss halt irgendwie hübsch im Strandkorb sitzen und die ist halt total elend die ganze Zeit und sie kotzt halt hinter diesem Strandkorb und interessant, muss man drüber nachdenken, warum sich dann doch vergleichsweise häufig erbrochen wird. In meinen Büchern. Im nächsten Buch wird sich mal nicht erbrochen.
ist auch ein guter Buchtitel. Oder? Nee, eigentlich nicht. Ich habe, es gibt bei, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe und wo ich dann mich gefragt habe, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das bewusst gemacht habe. In dem letzten Danowski-Krimi Sturmkehre gibt es eine Szene, wo vier Leute, die eigentlich mal befreundet waren, es dann irgendwie nicht waren und die jetzt gerade dabei sind, sich wieder so, wie man früher gesagt hätte, zusammenzuraufen, also wo sozusagen, wo wieder Vertrauen und Nähe aufgebaut wird, die treffen sich in einem Dönerimbiss, wo man sich auch hinsetzen kann, also in einem Dönerrestaurant eigentlich, und zwar südlich der Elbe, was für mich auch so ein bisschen so ist, Es liegt daran, dass ich nördlich der Elbe wohne und an den Büchern ist es auch so, dass das Polizeipräsidium ist natürlich nördlich der Elbe. Südlich der Elbe ist schon so ein bisschen so eine andere Welt, so eine zurückgezogene Welt, ein bisschen auch eine Schutzwelt. Also Adam Danowski ist auch mit seiner Familie dahin gezogen aus wirtschaftlichen, aber schon auch so aus so Rückzugsgründen. Und für mich haben gerade so diese auch so diese Dönerläden in Wilhelmsburg, in Harburg und so weiter, das hat irgendwie nochmal eine andere Bedeutung, weil die nichts Performatives haben, wie zum Beispiel so ein Döner in der Schanze oder in Ottensen und so weiter. Und da treffen die sich. Und in dieses Treffen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, platzt dann sozusagen dieser Antagonist rein, der vorgesetzte Kienbaum. Und da habe ich dann so gemerkt, es hat für mich wirklich, also das ist völlig klar, dass das ist wirklich, als wenn so jemand in eine intime Situation reinplatzt. Also ich habe mir das wirklich so vorgestellt, dass ich jetzt gerade beim drüber nachdenken, fallen mir leider nur Vergleiche aus der höchsten Weltliteratur ein. Bei 1984 gibt es diese entscheidende Szene, wo Winston und Julia im Bett liegen und wirklich so in diesem höchsten Moment, das ist hier diese Parallele zur Sexualität, der Verletzbarkeit, kommt dann dieser Antiquariatshändler, der sie im Wald die ganze Zeit hintergangen hat und der für die Geheimpolizei, Entschuldigung, Spoiler von 1984, der kommt dann, platzt halt sozusagen in ihren Bettkontext. Und für mich ist eigentlich so dieses, jemand platzt in ein Essen, währenddem Nähe und Vertrautheit gelingt und platzt damit einer als Bedrohung herein, finde ich, so wie du es am Anfang als Dialogersatz genannt hast und wie ich es mit Sexszenen in Verbindung gebracht habe, das ist für mich so nochmal so ein Marker für eine besonders krasse Grenzüberschreitung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Lass mir überlegen, ob ich irgendwo was Ähnliches gemacht habe. Ich glaube nicht.
Gehst du eigentlich selber gerne auf den Wochenmarkt? Weil das, also auch Thema Essen und Sexualität, das ist ja nicht überraschend, dass es da eine große Nähe gibt. Aber bei dir spielt ja auch der Gemüsehändler dann tatsächlich eine gewisse erotische Rolle in dem Buch oder romantische, je nachdem, wie man es sehen
der
will.
Versorgt halt.
Der ist der Versorger.
Der versorgt Hannah mit dem richtigen Gemüse und versucht sie vom falschen Gemüse abzuhalten. Wir hatten tatsächlich hier bei uns im Viertel ganz lange so einen ganz alteingesessenen Obst- und Gemüsehandel, die Schramms. Und die waren halt genau so, da ist man immer hingegangen und dann standen da irgendwelche total dollen, keine Ahnung, Feigen oder irgendwie sowas. Und dann hat Frau Schramm gesagt, nee, nehmen Sie die mal nicht, die sind nicht gut, nehmen Sie die mal nicht und so. Hm. Und sie hatte sie ja in der Auslage. Und es hat, ja, das fand ich wahnsinnig rührend, dass jemand, dessen Job das ja eigentlich ist, solche Dinge irgendwie an den Mann und die Frau zu bringen und das Zeug loszuwerden, einen aktiv davon abhält, das Falsche zu kaufen. Selbst, also obwohl es ihr ja selber erstmal unmittelbar schadet. Und ja, und ich fand das irgendwie eine sehr sorgende und versorgende Figur hier in unserer Nachbarschaft tatsächlich. Die waren wirklich, wurden wahnsinnig geliebt und als sie ihren Laden dicht gemacht haben, war wirklich großes Heulen und Zähneklappern. Ich gehe sehr gerne auf den Wochenmarkt, wenn ich die Taschen voller Geld habe. Ich finde schon, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen erhaben und so, als hätte man sich selber was richtig Gutes getan, wenn man sein Gemüse auf dem Wochenmarkt kauft, obwohl das wahrscheinlich am Ende genau dasselbe Gemüse ist, wenn man es jetzt nicht bei dem einen speziellen Bio-Bauernstand gekauft hat, wie das, was man im Supermarkt kriegt. Aber ich finde das Erlebnis tatsächlich irgendwie sehr schön und befriedigend. Gehst du gerne auf Wochenmärkte? Oder stresst
nee,
dich?
Überhaupt nicht.
Du magst es nicht?
Nee, gar nicht. Aber es liegt auch tatsächlich an meiner speziellen Wohnsituation. Und ich habe, ich möchte niemandem was unterstellen, aber wie soll ich das versuchen, diplomatisch zu formulieren? Die absolut aufdringliche, selbstvergessene, paradoxerweise selbstvergessene Selbstzufriedenheit, ja, mit der die Leute sich über den Ottensener Wochenmarkt und insbesondere den an alternierenden Tagen stattfindenden Biomarkt bewegen. Sorry, Ich bin genauso, aber ich möchte, so wie ich bin, möchte ich nicht bei anderen von außen sehen und darum halte ich mich da, muss ich mich davon leider fernhalten. Und,
ja, das kann ich ja auch sehr gut verstehen. Ja, so Leute, die halt mit so einem Weidenkörbchen auf den Wochenmarkt marschieren.
Ja, ja, ja.
Es ist, aber wenn man dann sein Weidenkörbchen gefüllt hat und da weißt du dann, und dann so, man hat das ganze Karottengrün, hängt noch so raus und es ist irgendwie alles so.
Die Lauchstange vor allem, wie in so einem Wimmelbuch. Man muss ganz dringend, dass die Lauchstange so rauskommt. Die
Lauchstange und das Karottengrün und es ist alles, und man hat irgendwie 120 Euro ausgegeben für dreimal Gemüse und zweimal Käse und noch ein Stück vermeintlich frischen Fisch.
Ich winde mich hier echt, es tut mir leid, ich winde mich wirklich.
Ich verstehe, es ist irgendwie grauenhaft. Wir haben hier so auch so einen ganz Mini-Wochenmarkt bei uns hier im Viertel und da hat dann irgendwann, ich hoffe, die kommen nicht wieder, aber da hat dann irgendwann so ein Weinstand aufgemacht.
Oh mein Gott.
Ja, und okay. Das war dann wirklich grauenhaft, weil dann sind die Leute halt alle dann irgendwann so mittags aufgetaucht und haben angefangen, da halt so Weißwein zu trinken. Ja, und dann kamen halt wirklich so Männer mit so Sommerhüten, die dann da irgendwie erst ihr Weidenkörbchen gefüllt haben und dann sich noch so einen kleinen irgendwie, keine Ahnung, Chardonnay reingezwiebelt haben. Und dann haben genau diese Leute angefangen, auf dem kleinen Platz, der genau daneben ist, Buhl zu spielen. Und das hat eine Art von Aggression in mir ausgelöst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Kommt das komplett nicht, gibt es überhaupt gar keinen Grund für. Wahrscheinlich werde ich
aus meiner eigenen Nachbarschaft
hier verbannt. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, aber es hat mich so dermaßen wütend gemacht. Jedes Mal, wenn ich diese Typen in ihren Hüten mit dem Glas Wein in der Hand da irgendwie habe ihre scheiß Buhlkugeln rollern sehen. Es hat mich irgendwie, hätte ich kotzen können.
Ja, aber das ist so, ja und gleichzeitig bin ich eigentlich tief drin genau so und eigentlich glaube ich, dass es total schön ist mit so einem Sommerhut und so einem, auch so ein bisschen so ein etwas zu weit aufgeknöpften Leinenhemd, so hochgekrempelt genau, und so über Mokassins, die Hose und genau und also ja, ich glaube, also wenn mich jemand fragen würde, kannst du eigentlich Pool spielen, würde ich sagen, ich glaube schon.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt.
Ich wäre verdammt gut da drin. Ist lange her, dass ich's gespielt habe, da hieß es noch Boccia.
Ich glaube, ehrlich gesagt, fast jeder kann Buhl spielen. Aber ich glaube, die da halt dann immer Buhl spielen, das sind genau die Leute, die dann sich ja so Curling angucken bei der Winterolympiade und sich jetzt anmelden für so einen Curling-Einsteigerkurs, weil sie denken, da könnte ich vielleicht auch noch mal mitmischen. Hab noch 3 Jahre bis zur Olympiareife.
Ich bin von dieser Vision irgendwie völlig erschöpft, weil ich mich halt sowohl in dem, was du beschreibst, als auch in der völlig irrationalen Aggression und Abneigung dagegen 100% wiederfinde. Und um mich weitestmöglich davon fernzuhalten, kaufe ich halt einfach wirklich mein Obst und Gemüse. Erstmal bei Aldi und dann alles, was ich nicht kriege, gehe ich halt zu Edeka. Echt schlimm, aber ist so. Was soll ich machen?
Ja, ich kann es verstehen. Ist bei mir auch echt sehr stimmungsabhängig, ob ich mich auf diesen Markt traue oder nicht. Aber ja, auch dann, manchmal ist auch ganz schön. So komplett derailed. Aber im Grunde sind wir ja immer noch beim Thema.
Naja, das ist wirklich eine bescheuerte Frage. Kannst du dir vorstellen, mal so, hättest du Bock mal sowas mit Kochrezepten, so ein, das dann hinten in deinem
Roman. So Simenon-mäßig irgendwie.
Ja, genau. Oder bei Simmel ist es ja auch tatsächlich bei, es muss nicht immer Kaviar sein. Das hat mich als Kind, habe ich das aus Erkenntnisinteresse über, da sind wir wieder, über Sexualität, habe ich das gelesen, weil ich irgendwie aufgeschnappt hatte, dass dieser Meisterspion in diesem Roman von Johannes Mario Simmel so viele sexuelle Abenteuer erlebt. Und dann sind da irgendwie alle 20, 30 Seiten ist da ein Kochrezept drin, was ich im Nachhinein total bemerkenswert finde, dass also so eine hypervirile spät 50er, frühe 60er Jahre Romanfigur bereits so als kochender Mann eingeführt wurde. Und ich habe einmal tatsächlich eine Kurzgeschichte über Adam Danowski geschrieben für einen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das Buch Mord macht hungrig. Ich weiß es nicht mehr, es wäre auf alle Fälle ein guter Titel oder jedenfalls so eine Anthologie. Und da war tatsächlich auch ein Kochrezept, sollte man ein Kochrezept mit abgeben. Und ich gebe zu, dass mir das ein bisschen Freude gemacht hat.
Ja, was hast du für ein Kochrezept beigesteuert?
Ja, das ist dann auch wieder so typisch, dass ich mich dann auf so eine Art auch irgendwie aus der Affäre gezogen habe. Das Ganze spielt an einer Frittenbude. Mm. Adam Danowski und Finzi stehen an einer Frittenbude. Und wir haben damals, weil ich von einem Kollegen eigentlich, um mich zu ärgern, eine Fritteuse geschenkt bekommen habe, haben wir sehr oft, das ist echt 15 Jahre her oder so, haben wir sehr oft Süßkartoffelpommes mit Rosmarin und der von Diana selbst gemachten Mayonnaise gemacht. Und ich habe dann halt so ein Rezept für Dianas Mayonnaise und Süßkartoffelpommes beigesteuert. Also habe mich auch so ein bisschen, war so typisch so ein bisschen sowas, ich mach's, aber ich mach's auch irgendwie in Anführungszeichen und kursiv anders. Eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich so ein dreiseitiges Rezept für meine Version von Philly Wellington oder so abliefern sollen. Aber egal.
Nö, finde ich, ach, das haben doch bestimmt die anderen gemacht. Ich war ja gerade zum allerersten Mal so ein bisschen auf Lesung mit meinem neuen Buch und bei der einen Station in Niedersachsen hatte ich noch ein bisschen Zeit vor der Lesung und hatte irgendwie noch so einen echten Knast irgendwie und dachte, okay, ich muss jetzt noch irgendwas essen und es war irgendwie direkt neben dem Hotel gab es irgendwie nichts und dann bin ich noch ein bisschen so in die Stadt gelaufen und habe dann im Grunde auch meinen, echt auch so ein sehr spezifischer Ort mit einer sehr spezifischen Stimmung. So eine, weißt du, so eine Bude auf dem Rewe-Parkplatz.
Ja, ja.
In der
ja.
mittelgroßen niedersächsischen Stadt.
Ja.
Wo so eine Bierbank davor steht. Mhm. Und so.
Diese Städte sind oft überhaupt erst um diese Buden herum entstanden.
Ja, genau. Man hat wirklich das Gefühl, das ist im Grunde das Zentrum. Das ist
der Kristallisationspunkt. Ja.
Kristallisationspunkt dieser Stadt. Da treffen sich die Schüler und irgendwie die Rentner und so. Und das habe ich so von Weitem schon gesehen, dachte, ah, da ist der Rewe-Parkplatz, da gibt es bestimmt irgendwie so eine halbe Hähnchenbude oder sowas. Gab's dann auch und da habe ich ein Philly Cheesesteak Sandwich gegessen.
Wow.
Und da dachte ich, wow, es ist wirklich irgendwie hier auf dem Rewe-Parkplatz in Niedersachsen gleichzeitig okay. Die große, weite kulinarische Welt, irgendwie geil.
Und war das gut?
Es war richtig gut.
Krass.
Es war richtig lecker.
Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen.
Muss ich mal hatte ich vorher auch noch nie gegessen. Ich habe nur immer sehr viel.
Ich auch, ja, genau. Absolut.
Und irgendwie war das, habe ich mich da sehr heimelig und gut aufgehoben gefühlt an diesem ja eigentlichen Nichtort. Es ist irgendwie echt auch so eine sehr spezifische Stimmung, die da herrscht. Muss ich auch mal irgendwann verwenden für irgendeinen Roman. Eigentlich auch ein guter Ort für irgendwas, was Danowski widerfährt, finde ich.
Ja, es gibt ja tatsächlich, also was ich dann auch ein sehr spezifischen Ort finde. Es gibt ein oder zwei Szenen, die in, weißt du, ein Supermarkt im Gewerbegebiet und da ist dann noch so eine Bäckereifiliale drin. Mm, und da sich genau. Dann hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken und ein Brötchen zu essen und über den Fall nachzudenken.
Ja, stimmt.
Ja, und das ist genau wie du sagst, weil du musst halt zum Beispiel als Krimi-Autor, Krimi-Autorin musst du halt immer wieder so Absätze oder Szenen haben, wo jemand nochmal über den Fall nachdenkt oder über den Fall spricht. Und das macht wirklich gar keinen Spaß. Und man muss sich diese Szene als Autorin, aber auch für die LeserInnen wirklich so schön wie möglich machen. Und mindestens einmal habe ich das gemacht, weil ich zum Beispiel, es ist sogar ein Gartencenter. Ein Gartencenter, ich glaube, das ist bei Blutapfel. Ich glaube, es ist ein Gartencenter mit einer Bäckereifiliale und da sitzt dann entweder Danowski oder Finzi und hat so einen Pappbecher mit Kaffee und irgend so ein Brötchen auf der Pappscheibe vor sich. Herrlich.
Ja, und du hast recht, also Essen ist natürlich auf der einen Seite manchmal Dialogvermeidung oder Sexszenenvermeidung, aber manchmal ist es halt auch um einen inneren Monolog oder einen Dialog oder so ein bisschen aufzulockern. Es ist einfach angenehm, wenn man zwischendurch mal kurz einen Satz drüber schreiben kann, wie gerade jemand halt die Zwiebel schneidet oder die Pommesgabel abbricht oder irgendwie sowas. Also,
ja, es gibt dieser Szene, diesem inneren Monolog auch irgendwie Halt. Und Wenn ich das finde, ich glaube nicht, dass ich das ehrlich gesagt finde, aber ich werde es auf alle Fälle versuchen. Václav Droste hat Anfang oder Ende der 90er Jahre mal eine Taz-Kolumne geschrieben, die nur aus aneinandergeschnittenen Zitaten aus Henning Mankell-Romanen bestand, wo Kommissar Wallander am Straßenrand anhält und ein Käsebrötchen isst.
No.
Und er hat es, glaube ich, damals gemacht, um sich so ein bisschen darüber lustig zu machen und um die abgrundtiefe Banalität und irgendwie auch paradoxerweise Wurstigkeit dieser Erzählhaltung irgendwie so ein bisschen deutlich zu machen. Aber ja, ich kann es sehr gut verstehen.
Ja.
Und komischerweise diese Bude, von der du gesprochen hast, das ist für mich auch, das ist echt interessant. Ich sehe diese Rewe-Parkplatzbuden ganz, ganz oft genau halbe Hähnchen, die sie ansonsten gar nicht mehr so wirklich, also aus dem Stadtbild sind die ja komplett verschwunden, würde
Ja,
ich
eben.
sagen. Aber diese Buden gibt es noch und da ist immer so ein bisschen schon so ein Abendzwielicht, oder?
Ja.
Das ist
Absolut.
nie so im prallen Sonnenschein
Nee.
oder so, sondern es ist immer schon so ein bisschen abendzwielicht, ja.
Ach, herrlich, herrlich. Das war auch, auch einer von den vielen schönen Momenten, als du mir auf der Bühne ein Käsebrot überreicht hast. Und ich, während du irgendwas und ich dann halt auch sofort nicht widerstehen konnte, sofort reinbeißen musste und dann, glaube ich, eine Weile mit Kauen beschäftigt war.
Und
Aber
ich,
es war trotzdem
also,
sehr, sehr schön.
ich habe selten auf irgendwas, was ich auf irgendeiner Bühne gemacht habe, so viele Reaktionen bekommen wie auf diese Käsestulle, die ich dir, die ich dir gegeben habe, die auch in so einer Papiertüte war.
Ja.
Weil wirklich drei oder vier oder fünf Leute, ungelogen, haben mich danach darauf angesprochen und haben gesagt, boah, in dem Moment war ich so
Ja,
neidisch.
na klar, ja. Und ich meine, du hast mich halt versorgt in diesem Moment und ich habe es dankbar angenommen, wie so oft.
Also ich glaube, ich werde wirklich, wenn ich das, ich glaube, ich werde wirklich bei meiner nächsten Lesung
Stullen für alle.
so eine Städtchenplatte vorbereiten und
Ja,
die dann
nicht so.
einfach durch die Reihen gehen lassen. Oh, sehr schön. Ja, es war, also es ist, ich freue mich auch tatsächlich jetzt schon wieder auf die nächste Essszene schreiben und
Ja,
lesen.
doch, ich freue mich gerade auch. Ich habe das Gefühl, ich bin total inspiriert. Und vor allem habe ich Hunger, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Das werde ich jetzt machen.
Du bist einfach die Meisterin im Abbinden.
Ja.
Du, ich sag mal,
Ich
lass
sag
dir
mal so.
schmecken.
Ja, danke,
Ich
danke,
mache mal
danke.
ihn hier.
Ja.
Und du lässt dir gut schmecken. Und ja, wir sehen uns dann in nächste Woche in alter Frische.
Mach's gut, Till. Tschüss.
Mach's gut, Alena. Tschüss.